Bethlehem ein von Gott auserwählter Ort war. Und dass Gott immer wieder zu biblischen Zeiten, aber auch in der Geschichte bis heute hin, immer wieder Orte erwählt, um einfach gewisse Dinge durchzubringen oder für einen bestimmten Zweck. So war eben auch Bethlehem schon vor Jesu Geburt, hatte eine große Bedeutung. Und so gibt es eben auch andere Orte. Und ich darf auch heute von so einem Ort erzählen. Und der Papa hat ihn letzte Woche auch schon kurz erwähnt. Und zwar geht es um die Erweckung in der Azusa-Straße in Los Angeles, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und da hat Gott eine Lagerhalle erwählt und hat dort wirklich eine der außergewöhnlichsten Erweckungen ausgegossen, die es überhaupt gab. Ich meine, es gab viele Erweckungen, aber an dieser Erweckung war etwas so außergewöhnlich. Und zwar ist dort für 3,5 Jahre sichtbar die Wolke der Herrlichkeit eingezogen in verschiedenen Intensitäten. Das hat immer variiert, aber diese Wolke der Herrlichkeit war dort immer vor Ort und es sind die ärgsten Wunder passiert. Also wenn man das liest, das glaubt, kann man gar nicht glauben, was dort passiert ist. Und Gott hat das einfach souverän erwählt. Das war eigentlich mal als eine Kirche gebaut und dann war es für eine lange Zeit eine Lagerhalle. Und zum Schluss waren sogar Tiere untergebracht drinnen. Und das mussten sie dann erst aufräumen und haben dann einfach so Holzkisten genommen, umgestülpt und Bretter draufgelegt und das waren ihre Bänke. Ja, so einfach haben sie sich da eingerichtet gehabt. Und Gott hat auch einen Erweckungsprediger damals erwählt, das war dieser William Seymour. Und auch er war eigentlich jemand, den man nicht hätte erwählt zu der damaligen Zeit, weil ihr wisst ja, in Amerika gab es zu der Zeit ganz strenge Rassengesetze. Und da durften ja Schwarze ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr auf die Straße. Sie durften mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch nur an ganz bestimmten Plätzen sitzen und manche Gebäude durften sie gar nicht betreten. Und trotzdem hat Gott sich so einen Menschen wie den William Seymour auserwählt, um ihn in dieser Erweckung zu verwenden. Er war der Sohn von Sklavenarbeitern, war auf einem Auge blind und hat einfach die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt. Und dadurch hat Gott dann diese Erweckung begonnen. Er ist dann nach Los Angeles gezogen. Und es war auch eine Zeit am Anfang des 20. Jahrhunderts, wo diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist und auch dann mit dem Sprachengebet ganz neu wieder aufkam. Und oft war es so, das war jetzt nicht nur in Amerika, sondern auch an anderen Orten, dass wenn Leute dann über den Heiligen Geist gepredigt haben oder über das Wirken des Heiligen Geistes, über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, über die Kraft des Heiligen Geistes, dass dort Gott oft dann seine Macht und seine Kraft auch ausgegossen hat. Und so war es eben auch in der Azusa-Straße in Los Angeles. Und das ein anderes Merkmal von dieser Erweckung war auch, dass das dann die erste Gemeinde wurde, wo alle Rassen und Nationalitäten vereint waren. Wo sie in Einheit zusammenkamen, um den Herrn anzubeten. In dieser Atmosphäre der Wolke der Herrlichkeit. Und das war wirklich etwas ganz Außergewöhnliches. Und sie waren halt dann auch bekannt dafür, dass sie vielen Zungen gesprochen haben, ja, dieses Zungenzeug, haben dann viele gesagt, sie wollen dorthin gehen und auch dieses Zungenzeug haben und so. Und das war wirklich außergewöhnlich. Und ein Grund, warum das auch für uns eine Bedeutung hat, ist, weil ja 2014 die Isabel Allum bei uns war und am Ende der Konferenz war ein Gottesdienst und da hat sie über den Papa prophezeit und im Zuge dessen hat sie auch für die ganze Gemeinde prophezeit. Und ich möchte euch kurz vorlesen, was sie da gesagt hat. Ich setze jetzt auch eine Übertragung der Salbung von der Azusa Street Erweckung frei. Denn diese Salbung wird in diesem Haus hier hervorkommen. Denn dieses Haus wird in dieser Salbung wandeln und zu einem neuen Brunnen oder zu einer neuen Quelle für diese Azusa Street Erweckung werden, die zu den Nationen der Welt geht. Und gerade so wie Gott mir eine Übertragung dieser Salbung gab, setze ich sie frei, um sie auf der ganzen Welt weiterzugeben. Das ist erst das zweite Mal in meinem Leben, dass ich diese Salbung, diese Übertragung weitergegeben habe. So setze ich hier diese Salbung gerade jetzt frei. Ich setze diese Quelle frei, diese Vision, diese Leidenschaft für diese Quellen, diese alten Quellen, damit sie sich auf neue Weise öffnen. Und das ist total begeisternd. Und es gab auch am Ende von dieser Erweckung, die war von 1906 bis 1909, da stand dieser William Seymour auf und gab eine Prophetie und sagte, dass in etwa 100 Jahren Gott wieder so eine Salbung ausgießen wird und diesmal nicht auf einen Ort begrenzt oder auf eine Person begrenzt, sondern auf der ganzen Welt und auf den ganzen Leib Christi. Und dass dann noch größere Wunder passieren werden wie damals. Und das begeistert mich. Ja, das sagt mir auch, dass wir natürlich nicht der einzige Ort sein werden. Und das ist auch gut. Ich wünsche mir, dass das an ganz, ganz vielen Orten passiert. Aber unter anderem wünsche ich es mir auch für uns. Ja. Und weil es uns auch schon zugesagt wurde, macht es auch Sinn, einmal da ein bisschen hineinzuschauen, was dort passiert ist. Und deswegen möchte ich einfach die restliche Predigt jetzt dafür verwenden, um euch einfach nur Geschichten vorzulesen von Dingen, die dort damals passiert sind. Der Papa hat vor Weihnachten nach so Weihnachtsgeschenken und Büchern gestöbert im Internet und da ist ihm ein Buch aufgefallen mit dem Titel Wahre Geschichten und Wunder der Azusa Street Erweckung von Tommy Welchel oder Welchel geschrieben. Und er hat den Titel gelesen und hat sofort gewusst, das Buch muss er kaufen. Und hat so einen Volltreffer damit gemacht, finde ich, weil was dieses Buch unterscheidet von anderen Büchern ist, dass es keine historischen Blick wirft auf diese Erweckung. Ja, was war davor und warum hat sie dann angefangen und was haben sie richtig gemacht, was haben sie Quatsch gemacht, warum ist es wieder aufgehört und so weiter. Ja, und auch keinen dogmatischen. Also es wird nicht beschrieben, was sie gelehrt haben, warum Wunder passiert sind oder was auch immer. Ja, sondern es sind nur Berichte von Leuten, die damals wirklich selber mitgearbeitet haben. Dieser Tommy, das ist der Autor, ja, der war in den 60er Jahren ist er in so ein Pensionistenwohnheim gekommen und dort hatten sich einige von diesen Leuten, die damals mitgearbeitet haben und dann ihr ganzes Leben lang in einem Dienst gestanden sind und auch wirklich ihr ganzes Leben lang von Zeichen und Wundern begleitet waren, haben sich dort dann zur Ruhe gesetzt in diesem Pensionistenwohnheim, um einfach noch einmal Gemeinschaft miteinander zu haben und auch jeden Abend haben sie Gottesdienste gefeiert, wo sie weiterhin wirklich für Leute gebetet haben und die Leute aus der Umgebung sind gekommen und sind geheilt worden und sie haben geschrieben, die Familien hatten sehr wenige Arztrechnungen, weil ihre Kinder alle geheilt wurden in diesen Gottesdiensten. Und dieser Tommy war 17, wie er dorthin kam und diese Leute getroffen hat. Und er hat dann 6 Jahre damit verbracht, sich einfach ihre Geschichten anzuhören. Die haben ihm dann Kekse und Milch gegeben, da hat er sich dann ihnen zu Füßen gesetzt und hat ihre Geschichten gehört, immer und immer wieder, bis er sie dann so gut kannte, dass er sie dann aufgeschrieben hat und 40 Jahre später dann veröffentlicht hat. Und aus diesen Geschichten möchte ich euch heute vorlesen. Und das Schöne an der Sache ist, dass diese Leute, die er getroffen hat, zur Zeit der Azusa-Straße alle jung waren. Die waren so zwischen 12 und 22 Jahre. Schon allein deshalb, weil ja die Älteren schon nicht mehr gelebt haben in den 60er Jahren. Deswegen konnte er nur diese Leute treffen. Aber es ist auch schön, einmal ihren Blick davon zu bekommen und einfach einzutauchen in das, was sie erlebt haben. Einzutauchen in diese Atmosphäre, die dort damals geherrscht hat. Und deswegen möchte ich euch jetzt einfach vorlesen, was in dieser Halle damals passiert ist. Und die ersten Worte, die ich jetzt da lesen möchte, hat die Co-Autorin geschrieben, die mit dem Tommy gemeinsam das Buch geschrieben hat, die heißt Michelle. Und sie schreibt, die Azusa Street Nummer 312 in Los Angeles in Kalifornien war zwischen April 1906 und November 1909 Gottes irdische Adresse. Was meine ich damit? In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts nahm die Herrlichkeit des Herrn in dieser ehemaligen Lagerhalle und den dazugehörigen Stallungen Wohnung und setzte 3,5 Jahre lang, 24 Stunden täglich und 7 Tage die Woche, schöpferische Heilungswunder frei. Fehlende Gliedmaßen wuchsen da, wo keine gewesen waren. Augäpfel füllten leere Augenhöhlen. Krebsgeschwüre fielen ab und Menschen wurden wiederhergestellt, als die Shekhinah-Herrlichkeit das Gebäude füllte. Einigen wird der Begriff Shekhinah wohl fremd sein. Gemäß der rabbinischen Lehre bedeutet das Wort »Hier zeltet Gott«. Das Wort selbst taucht in der Bibel nicht direkt auf, jedoch können wir die Shekhinah-Herrlichkeit dort finden. Im 2. Buch Mose wird eine Wolke beschrieben, wie zum Beispiel in 2. Mose 13, wo steht »Der Herr aber zog vor den Israeliten her, bei Tag in einer Wolkensäule.« Später in 2. Mose 24 heißt es, »Die Wolke bedeckte den Berg, und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf den Berg Sinai nieder.« In 2. Chronik 5, als Salomons Tempel eingeweiht wurde, heißt es, »Da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes.« Dieselbe Herrlichkeitswolke wohnte während der Erweckung 3,5 Jahre lang Tag und Nacht im Gebäude der Azusa Street Mission und war selbst noch um das Gebäude herum zu spüren. An manchen Abenden konnte man sogar Flammen sehen, die vom Dach der Mission in den Himmel schossen und auf Flammen trafen, die vom Himmel auf die Mission herabkamen. Auch dies ist die Shechina-Herrlichkeit, die in 2. Mose 24 beschrieben wird. Das Aussehen der Herrlichkeit des Herrn aber war wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges Sinai. In diesem Buch wird berichtet, wie die Kinder und Jugendlichen die Azusa Street Erweckung erlebt haben. Diese Zusammenstellung persönlicher Begegnungen offenbart den Herzschlag dieser Erweckung. Während die Kinder sich am Herrn erfreuten, gab er ihnen das Verlangen ihres Herzens. Und jetzt fängt einfach dieser Tommy an, Geschichten zu erzählen von verschiedenen Leuten. Und die heißen immer Schwester sowieso oder Bruder sowieso. Und er gab auch immer das Alter an, in dem sie zu dieser Azusa Straße dazustießen. Und er schreibt über die, oder von der Schwester Carney, die war 17, als sie kam. Schwester Carney sagte, dass es noch viel größere Wunder gab, wenn Bruder Seymour nach unten kam. Das war dieser Erweckungsprediger. Der lebte, glaube ich, über im ersten Stock von der Lagerhalle. Seymour folgte nie einem festen Schema. Vielmehr kam er nach unten und stülpte sich eine Schuhschachtel über den Kopf. Manchmal saß er nur 10 Minuten lang mit der Schachtel auf seinem Kopf da, manchmal eine Stunde oder länger. Auch wenn diese Praxis lächerlich aussah, war Schwester Carney klar, dass er Gott gehorsam war, egal wie verrückt oder albern es auch gewirkt haben muss. Und dieser Akt der Demut war entscheidend für die Kraft, die Gott durch Bruder Seymour zum Ausdruck brachte. Er nahm die Schachtel nur herunter, wenn Gott ihn dazu anhielt. Dann stand er auf und tat, was Gott ihm gesagt hatte. Manchmal ging er zu einem bestimmten Bereich, wo Rollstühle standen, oder einem anderen mit Leuten auf Feldbetten, die aus den Krankenhäusern herbeigetragen worden waren. Sie erzählte, dass Seymour zu ihrem Erstaunen auf diese Menschen zeigte und sagte, alle, die sich auf Feldbetten oder Rollstühlen befinden, ihr seid geheilt in Jesu Namen. Und alle, die auf einem Feldbett lagen oder in einem Rollstuhl saßen, egal welche Leiden sie erdulden mussten, standen auf und liefen vollkommen geheilt umher. Unweigerlich führte jedes Gespräch über die Azusa Street hin zur Shechina-Herrlichkeit. Immer wenn ich Schwester Carney fragte, was sie erlebte, wenn die Gegenwart des Geistes Gottes da war, lächelte sie. Sie beschrieb diese Herrlichkeit als einen Teil des Himmels. Für sie war es, als atmete sie reinen Sauerstoff. Und zu ihrem Erstaunen war diese Herrlichkeit immer gegenwärtig. Als ich sie bat, die Flammen der Shechina-Herrlichkeit zu beschreiben, von denen so viele berichtet hatten, erzählte sie folgende Geschichte. Sie erinnerte sich, dass jemand die Feuerwehr angerufen hatte, weil er dachte, das Gebäude würde brennen. Als sie jedoch ankamen, konnten sie weder Rauch riechen, noch gab es irgendeinen Hinweis auf ein Feuer. Sie rannte nicht mit den Feuerwehrleuten nach draußen, kann sich aber daran erinnern, dass Seymour, Bosworth, Lake, Smith und Sainz dies taten. Lake erklärte, dass das Feuer vom Himmel herab in das Gebäude kam und ebenso Feuer vom Gebäude hochstieg, welches dem Feuer, das vom Himmel kam, begegnete. Fasziniert entfernte sich Schwester Carney eines Abends etwa einen halben Block vom Gebäude und konnte nun selbst diesen überwältigenden Anblick sehen. Für sie war dieses göttliche Zusammentreffen des Feuers vom Himmel mit dem Feuer, das hochstieg, ein weiterer Beweis für Gottes gewaltige Gegenwart an diesem Ort. Schwester Carney erwähnte, dass obwohl sich die Shechina-Herrlichkeit, dieses neblige Zeug, die ganze Zeit innerhalb des Gebäudes befand, dieses göttliche Feuer kein alltägliches Ereignis war. Wenn es aber da war, war die Kraft Gottes innerhalb des Gebäudes viel intensiver und die Wunder noch erstaunlicher als sonst. Bruder Anderson war 15, als er kam. Einige Male war Anderson Zeuge dessen, wie Seymour Heilungen an einzelnen Personen durchführte. An eine dieser Heilungen konnte sich Anderson besonders gut erinnern. Ein Mann, dessen Gesicht verunstaltet und mit kleinen Tumoren übersät war, kam zu Bruder Seymour. Der entstellte Mann sah sehr unansehnlich und hässlich aus. Als Seymour für ihn betete, fingen die Tumore des Mannes augenblicklich an, von seinem Gesicht abzufallen. Sein Gesicht war völlig wiederhergestellt und einige Helfer kamen und räumten die abgefallenen Tumore auf. Das mussten sie übrigens öfters machen, dann hatten sie schon Besen und Schaufel dabei und mussten die Tumore wieder aufsammeln. Nachdem wir über Seymour gesprochen hatten, kamen wir logischerweise auch auf die Shekhinah-Herrlichkeit zu sprechen. Als ich Bruder Anderson bat, die Shekhinah-Herrlichkeit zu beschreiben, rutschte er mit leuchtendem Gesicht zur Kante seines Schaukelstuhls. Anderson sagte, es sei schwierig, die Shekhinah-Herrlichkeit zu erklären, da man sie nur beschreiben, aber nicht verstehen kann. Wenn er manchmal das Gebäude betrat, war dort etwas wie ein Leuchten. Manchmal geschah es, dass, wenn Gott zu wirken begann, eine rauchähnliche Substanz noch heller leuchtete. Man konnte durch sie hindurchgehen und manchmal war es so, als würde sie sich regelrecht durch den Raum wälzen. Man konnte keinen Ventilator nehmen, um sie hinauszupusten, noch konnte man sie einsammeln. Bruder Anderson gab zu, er habe es versucht, da es so greifbar aussah. Er erinnerte sich, dass der Nebel manchmal so dicht wurde, dass er das ganze Gebäude erfüllte. Selbst Seymour war von diesem dichten Nebel, der den Raum erfüllte, fasziniert. Es gab sogar Momente, in denen Seymour mit den Füßen mit der dicken Wolke spielte. Bruder Anderson war von der Herrlichkeit beeindruckt und beschrieb sie so, als würde ein Teil des Himmels herunterkommen. Man konnte durch sie hindurchgehen, sich hineinsetzen, seine Hände durchgleiten lassen, sie einatmen, jedoch konnte man sie nicht einfangen. Ich drängte Bruder Anderson dann, mir von dem Feuer zu erzählen. Er sagte, es habe ausgesehen wie etwa 15 Meter hohe Flammen, die sowohl von oben aus der Luft herabkamen, als auch vom Dach nach oben schossen und sich über dem Lagerhaus trafen und vereinigten. Der junge Anderson stand dann mit offenem Mund einfach nur da. Er wusste nicht, wie er es sich erklären sollte, und doch war es real. Er sagte mir, dass der brennende Busch, den Mose beschrieb, für ihn endlich einen Sinn ergab. So wie die anderen Heiligen, also er nennt die Leute, die dort gearbeitet haben, alle die Heiligen, ja. So wie die anderen Heiligen beobachtete auch Anderson, dass immer dann, wenn die Leute singend in Sprachen anbeteten, die Kraft größer war und die Salbung auf die Versammlung fiel. Eines der Lieblingslieder, der in Pisgah, also diesem Pensionistenwohnheim, eines der Lieblingslieder der in Pisgah wohnenden Heiligen war mit ihrer Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes eng verknüpft. Sie sangen es mit großem Enthusiasmus und es hatte den passenden Titel »Der Himmel kam nieder und Herrlichkeit erfüllte meine Seele«. Ralph Riggs war 12. Bruder Riggs erzählte mir, er habe die Tatsache geschätzt, dass er nicht nur dabei zuschauen durfte, wie durch die Älteren die Wunder geschahen, sondern dass Gott ihn auch persönlich gebrauchte. Er hatte die Freiheit, zu jedem hinzugehen, für den er beten wollte, und zu seinem Erstaunen wurden sie alle geheilt. Zur Zeit der Azusa war er noch nicht einmal 12 Jahre alt. Er erlebte sie zusammen mit seinem besten Freund C.W. Ward, der 2 Jahre älter war. Er erzählte, C.W. und ich konnten es kaum abwarten, abends in die Kirche zu gehen. Auch wenn die meisten Kinder nicht gehen wollen, konnten wir es kaum abwarten, in die Kirche zu kommen und Spaß dabei zu haben, die Menschen zu heilen und zu befreien. Riggs verwies darauf, dass beide jeden Abend mindestens 6 Wunder oder Heilungen erlebten. Als ich Bruder Riggs nach seinen denkwürdigsten Wundern fragte, teilte er mir ein paar wenige seiner vielen Erfahrungen mit. Er erinnerte sich an eine alte Frau in einem Rollstuhl, die wegen einer Krankheit von der Hüfte an abwärts gelähmt war. Ralph war noch nicht ganz 13 und war ganz aufgeregt, als er die Dame sah. »Warum warst du so aufgeregt?«, fragte ich ihn. »Sie erinnerte mich an meine Großmutter«, antwortete er. Als er versuchte, ihre Füße anzuheben, um die Fußstützen vom Rollstuhl hochzuklappen, wurde die Dame ein wenig unfreundlich. Die Schwester Carney, das war die erste, von der ich vorgelesen habe, die hat angefangen, wenn sie für Leute im Rollstuhl gebetet hat, hat sie immer zuerst die Fußstützen hochgeklappt und die Beine runtergestellt. Ja, das war so ein Akt des Glaubens, aber gleichzeitig auch hat sie gewusst, die fangen nicht gleich an zu laufen, also besser, ich stelle die Füße schon mal runter. Und irgendwie hat sich das dann so durchgesetzt. Ja, also alle, die für Rollstühle gebetet haben, mussten das halt dann, also sie mussten nicht, aber sie haben es halt alles so gemacht. Ja, und er eben auch mit seinen 12 Jahren. Und dann wurde die Dame eben ein wenig unfreundlich. Und dann sagte er, Sie verstehen die Carney-Regel nicht. Bevor wir beten, müssen wir Ihre Fußstützen hochklappen, da Sie jetzt geheilt werden. Sie werden nämlich aus Ihrem Rollstuhl aufspringen und rennen. Sie protestierte ungläubig. Hören Sie mir bitte zu, sagte er. Sie müssen damit aufhören, immer wieder zu nörgeln und zu meckern. Wir werden für Sie beten und Sie werden geheilt werden. Diskutieren Sie nicht mit uns. Dies ist die Azusa Street. Sehen Sie die Herrlichkeit dort? Sie werden geheilt werden. Sprachlos saß sie da und schaute ihn an. Er betete für sie und musste dies sogar zweimal und mit besonderer Inbrunst tun. Schließlich legte er seine Hände auf ihre Wirbelsäule und Hüfte. Plötzlich hörte man ein Knacken und der kleine Ralf sagte, los, rennen Sie. Sie schaute ihn einfach nur an. Ich sagte, rennen Sie. Sie sprang auf und lief los. Was hast du daraufhin gemacht? Fragte ich ihn. Meine Mutter und ich sind zusammen mit ihr losgerannt, antwortete er. Aber sie war schneller. Ein 12-jähriger Junge, der mit einer alten Dame nicht mithalten kann, das gefällt mir. Wenn von der Schechina-Herrlichkeit gesprochen wurde, geschah dies meist mit einer bestimmten Ehrfurcht. Einmal jedoch offenbarte Bruder Riggs auch eine lustigere Seite. Er erzählte mir, dass wenn Seymour von seinem Apartment nach unten kam, die Schechina-Herrlichkeit so dicht wurde, dass man kaum noch den Boden sehen konnte. Mit einem frechen Grinsen gab er zu, dass er und Ward, wenn sie so dicht wurde, nach hinten gingen und im Nebel Verstecken spielten. Die Schwester Lucille war 18. Mit einem Funkeln in den Augen erzählte sie mir von einer Frau, deren Handgelenk durch einen Familienstreit zerschmettert worden war. Die Dame konnte ihre Hand in keiner Weise mehr gebrauchen. Schwester Lucille sagte, es sieht so aus, als wäre ihr Handgelenk zerquetscht worden. Sie erwiderte, mein Ehemann hat mit einem Holzhammer draufgeschlagen. Er hatte sich über mich geärgert und wollte mir eine Lektion erteilen und zertrümmerte dabei mein Handgelenk. Schwester Lucille erzählte mir, dass es ihr fast das Herz gebrochen hätte. Sie wollte unbedingt, dass diese Frau geheilt wurde. Als sie betete, bettelte sie Gott fast an, er möge sie heilen. Nach dem Gebet sagte sie zu dem Handgelenk, ich sage dir im Namen Jesu, dass du tust, was ich sage und geheilt bist. Sofort war das Handgelenk der Dame komplett wiederhergestellt. Schwester Lucilles nächste Geschichte war keine für Kekse und Milch. Es war eher eine schmeißt deine Kekse weg Geschichte. Sie berichtete von den Wundern an den Menschen, die sehr schlechte Zähne hatten. Lucille ließ diese Leute ihren Mund öffnen, drückte ihren Finger auf die verdorbenen Zähne und betete um Heilung. Diese Geschichte, die sie mir erzählte, handelte von einem Mädchen, deren zweiten Zähne von Anfang an verfault und schwarz herausgewachsen waren. Die Mutter fragte, wird Gott das heilen? Lucille sagte, Gott wird alles heilen und ich liebe es, für Zähne zu beten. Sie brachte das Mädchen zu ihrer Mutter und bat die anderen um ein Taschentuch und eine Tasse. Lucille nahm das Taschentuch und legte es über den Mund des Kindes. Sie betete und eine Handvoll von geschwärzten Zähnen fiel einfach so aus dem Mund des Kindes in die Tasse hinein. Könnt ihr euch vorstellen, was das Kind gedacht haben muss, als diese kleine Frau ihre Zähne herausnahm? Komplett zahnlos schaute dieses Kind sie weiterhin nur an. Lucille sagte zu ihr, Jesus gibt dir jetzt komplett neue Zähne und wir werden richtig viel Spaß dabei haben, sie in deinem Mund erscheinen zu lassen. Sie drückte im ganzen Mund des Kindes auf das Zahnfleisch, worauf dann an den jeweiligen Stellen ein Zahn nach dem anderen wuchs. Sie hätte auch alle auf einmal wachsen lassen können, aber Lucille spielte gerne. Alle Zähne des kleinen Kindes wuchsen perfekt. Das ist so eine Leichtigkeit, das ist ein Wahnsinn. Was Schwester Lucille beeindruckte, war, dass die Wunder nicht auf das Wirken von Bruder Seymour beschränkt waren. Sie kommentierte, eine kleine Frau wie ich konnte einfach zu jemandem hingehen, einem Bein befehlen zu wachsen und es wuchs heraus. Ein ruiniertes Handgelenk wuchs wieder zusammen. Verfaulte Zähne wurden durch nagelneue Zähne ersetzt und fehlende Zähne wuchsen nach. Ich bat sie, die Schechina-Herrlichkeit zu beschreiben. Ihre Augen erfüllten sich mit solch einer Freude, als sie mir erzählte, wie gerne sie mitten in der nebelartigen Wolke war. Körperlich war sie so klein, dass wenn sie sich hinsetzte und die Wolke an Intensität zunahm, ihr der Nebel bis zum Nacken reichte. Wie ein Kind hatte sie dann Spaß und spielte darin. Oft legte sie sich einfach nur hinein und atmete ihn tief ein. Sie konnte die Energie darin spüren und beschrieb, dass es wie purer Sauerstoff für ihre Lungen war. Sie konnte die Wolke auch riechen. Der Duft war für sie wie der von Flieder. Andere beschrieben ihn wie ein Geruch von Rosen. Das Aroma war abhängig von dem Teil des Gebäudes, in dem man sich zu dem Zeitpunkt befand. Wenn Bruder Seymour dort war und sie alle zusammen im Geist sangen, stieg die Schechina-Herrlichkeit auf und erfüllte den kompletten Raum. Man konnte dann viel besser atmen. Schwester Laura war 16. Kurz nachdem wir unser Gespräch angefangen hatten, stellte ich Schwester Laura dieselbe Frage wie jedem Heiligen. Welches Wunder, an dem du beteiligt warst, war das größte? Schwester Laura erzählte mir daraufhin über eines der erstaunlichsten Wunder, an denen sie beteiligt war, und es ist gleichzeitig eines der aufregendsten Wunder, die bei Azusa geschehen sind. Hier die Geschichte. Eine Dame, die einen langen Stab in der Hand hatte, kam in die Versammlung. Sie konnte kaum atmen und sah aus wie ein Skelett. Sie hatte sich etwa um 3 Uhr nachmittags auf den Weg zu Azusa begeben, erreichte das Lagerhaus aber nicht vor 6 Uhr abends, obwohl sie nur 3 Kilometer von Azusa entfernt wohnte. Wie ein Kind, das gerade laufen lernte, kam sie einen kleinen Schritt nach dem anderen voran, indem sie ihren Stab vor sich platzierte und ihren Fuß nachzog. Diesen ermüdenden Prozess wiederholte sie, bis sie schließlich die Erweckungsveranstaltung erreichte. Sie erinnerte mich an die Frau in der Bibel, die wusste, dass sie geheilt werden würde, wenn sie nur den Saum des Gewandes Jesus berührte. An diesem Abend in der Azusa war diese Frau fest entschlossen, geheilt zu werden. Sie kam herein und schaute sich um, als würde sie den Raum durchforschen. Irgendwann trafen ihre Augen die von Laura. Die war 16, ja. Mit dem Finger auf sie zeigend, sagte sie, dies ist die Dame, von der ich möchte, dass sie für mich betet. Schwester Laura ging zu ihr hin und sagte, Mutter, was kann ich für Sie tun? Ihre nächsten Worte waren tief bewegend. Wenn Gott mich nicht heilt, werde ich die Nacht nicht überleben. Ich werde sterben. Die Ärzte sagen, dass der Krebs meine Lungen aufgefressen hat. Ich kann kaum noch atmen. Seit nun schon einem Jahr habe ich ständig an Gewicht verloren. Diese liebevolle, kraftlose, ältere Dame wog lediglich noch 30 Kilo und war circa 1,60 groß. Sie bestand förmlich nur noch aus Haut und Knochen. Schwester Laura legte ihre Hände auf sie und betete für sie. Sofort war sie in der Lage, normal zu atmen. In den darauffolgenden 3 Stunden nahm sie vor Ort beachtliche 20 Kilo zu, obwohl sie überhaupt nichts aß, sondern lediglich die Schechina-Herrlichkeit einatmete. Sie sagte, meine Lungen tun nicht mehr weh, ich kann so atmen, wie ich es als junger Mensch konnte. Oh ja, an diesem Abend gab es ein großes Fest. Schwester Laura war gerne öfter mal laut. Als sie mit dieser liebevollen Heiligen feierte, löste sich ihr Dutt und die Haarnadeln flogen in alle Richtungen. Wäre dies das Ende der Geschichte, wäre allein dies schon erinnerungswürdig. Aber sie geht noch weiter. Kurz nach dem Besuch in der Lagerhalle suchte die Dame ihren Arzt Thomas Wyatt auf. Da er sie nicht erkannte, bat er sie, die Formulare für einen Erstpatienten auszufüllen, als sie seine Praxis betrat. Als sie ihm erzählte, wer sie war, konnte er nicht glauben, dass sie dieselbe Person war. Nach einigen Tests und Untersuchungen teilte er ihr mit, alle ihre inneren Organe, auch die Lunge, seien wie neu. Voller Staunen sagte er, es ist unmöglich, dass du seit dem letzten Mal, als ich dich gesehen habe, so viel Gewicht zunehmen konntest. Das gibt's nicht. Kühn antwortete sie ihm, ich weiß, das hätte ich nicht können, aber Gott konnte es. Dr. Wyatt rief aus, du gehst zu dieser Lagerhalle, nicht wahr? Nachdem er mit ihr zusammen die Erweckung besuchte, praktizierte er innerhalb von wenigen Monaten keine traditionelle Medizin mehr. Dr. Wyatt gründete daraufhin Flügel der Heilung, wo er Wunder in Hülle und Fülle erlebte. Bruder Fox war 18. Azusa war ein göttlicher Trainingsplatz, ein himmlisches Ausbildungslager auf Basis der Bibelstelle »Dein Reich komme, dein Wille geschehe« und von Gott persönlich geleitet. Die Welt kam zu Azusa, um Heilung zu suchen und kehrte erneuert, inspiriert, verändert und bereit, von Gott gebraucht zu werden, in ihre Länder zurück. Er brachte junge Menschen dorthin, um sie für das Missionsfeld zu Hause und auf dem ganzen Globus zu trainieren. Junge und alte Menschen entdeckten gleicherweise die grenzenlose Kraft Gottes und wie sie von ihm gebraucht werden konnten, um sein Werk zu tun. Einer dieser Jugendlichen war Bruder Fox. Mit 18 kam er zu Azusa, um sich auf das Missionsfeld in Indien und die Arbeit für Gott vorzubereiten. Etwa 18 Monate lang erlebte Bruder Fox die Wunder und Heilungen in der Lagerhalle und wirkte bei diesen mit. Mit 20 war er dann schon dabei, all das, was er bei Azusa gelernt hatte, zu gebrauchen, um die lebensverändernde Kraft Gottes nach Indien zu bringen. Er erzählte mir, er sei vom Wirken Gottes sehr ergriffen gewesen und die Manifestation der Kraft Gottes habe sich je nach Intensität der Shekhinah-Herrlichkeit verändert. Denn je dicker die Wolke war, desto größer waren die Wunder. Er hatte auch großen Respekt vor William Seymour, den er als einen sehr tiefgründigen Mann Gottes betrachtete. Fox war dabei, als Gott einige der kreativsten Wunder durch Seymour wirkte. Er hörte von Gott, dass auch er selbst ähnliche Wunder wie Seymour erleben würde, allerdings in anderen Ländern. Ein Wort, welches immer wieder in Erfüllung ging, als Fox in Indien diente. Als Fox von der Azusa wegging, nahm er die Salbung mit sich, aber die Shekhinah-Herrlichkeit konnte er nicht mitnehmen. Er sagte mir, nach seiner Kenntnis sei die Shekhinah-Herrlichkeit einzigartig für die Azusa-Stilerweckung gewesen. Bruder Garcia war auch 18. Bruder Garcia war auch sehr ergriffen von der Shekhinah-Herrlichkeit, die mehr als 3 Jahre lang in und um die Lagerhalle herum verweilte. Es kam oft vor, dass bereits einige Blocks vor der Lagerhalle Menschen geheilt wurden, im Geist umfielen oder die Zungensprache bekamen. Während des Tages konnte er manchmal einen glühenden Dampf erkennen, der vom Gebäude aufstieg. Er sagte mir, wir müssen die Shekhinah-Herrlichkeit zurückbekommen, wenn wir eine weltweite Erweckung erleben wollen. Ich fragte Bruder Garcia, hast du auch die Flammen gesehen? Er erzählte mir, dass es in der Winterzeit komplett dunkel war, wenn er von der Arbeit nach Hause kam. Er nahm den Bus nach Hause, duschte sich und ging dann auf seine Veranda, von wo aus er über den Fluss schauen konnte. Er konnte einige Nächte die Flammen sehen, die 15 Meter in den Himmel hineinschossen und auch vom Himmel herabkamen. Er sagte, Bruder Tommy, ich rannte den ganzen Weg. Ich lief nicht nur, ich rannte und rief Glory, Halleluja, da immer große Dinge in Azusa geschahen, wenn diese Flammen auftauchten. Er wollte ein Teil von all dem sein. Er beschrieb, dass es großartiger war, die Shekhinah-Herrlichkeit zu erleben, als puren Sauerstoff einzuatmen. Es war der Atem des Himmels. Zu manchen Zeiten war der Nebel nur 30 Zentimeter hoch. Dann legte er sich in ihn hinein, um die Herrlichkeit Gottes einzuatmen. Bruder Garcia betonte oft, dass je größer die Shekhinah-Herrlichkeit war, desto stärker auch die Kraft Gottes wirkte. Er bemerkte, dass die Flammen auftraten, wenn Gott durch Seymour die mächtigsten Wunder vollbrachte, wenn zum Beispiel ein Bein oder ein Arm herauswuchs, wo sich vorher nichts befunden hatte. Garcia war dort, als der Arm herauswuchs. Bruder Tommy, dieser Mann hatte kein Kugelgelenk in seiner Schulter. Der Arm war ihm komplett herausgerissen worden. Ich war nah genug an ihm dran, um seine Schulter gut sehen zu können. Ganz plötzlich sah ich, wie die Knochen herauskamen und sich um diese dann das Fleisch bildete. Der Arm des Mannes schoss einfach heraus und mir kam es vor, als habe es lediglich Sekunden gedauert. Für Garcia war es, als würde er dieses Wunder in Zeitlupe betrachten, da er einfach überwältigt von dem war, was Gott dort tat. Bruder Garcia fasste sein Erlebnis mit Gott in der Azusa mit folgenden Worten zusammen. Wenn du zu Azusa reingingst, dann wurdest du geheilt. Je öfter du daran teilnahmst, desto größer wurde dein Glaube und desto mehr Dinge passierten dann, weil dein Glaube sich aufbaute, während du anderen Menschen zusahst, wie sie glaubten. Bald darauf hattest du keinen Zweifel mehr, dass wenn du selber zu jemandem gehen würdest, er oder sie geheilt würde. Nach einer Weile besaß man dann ganz natürlich die Kühnheit, zu jedem zu gehen und zu proklamieren, Gott wird dich heute Abend heilen. In diesem fruchtbaren Boden des Glaubens gab es überhaupt keinen Raum mehr für irgendeinen Zweifel. Und wie ich diese Zusammenfassung gelesen habe, das war wie wenn ich zum ersten Mal wieder mal aufatmen konnte, was dieses ganze Thema von Heilung betrifft. Weil ich mir immer dachte, wenn wir jetzt um Heilung beten, muss ich erst einmal schauen, ob ich überhaupt genug Glaube habe. Weil ich weiß, dass bei jeder Heilung Glaube eine wichtige Rolle spielt. Ja, welche genau, weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass sie immer wichtig ist, dass der Glaube immer wichtig ist. Und dann komme ich mir oft so vor, wenn ich jetzt, es geht darum, wir sollen um Heilung beten, dann komme ich mir vor wie ein Bodybuilder, der oft noch seine Muskeln schnell aufpumpen muss, bevor er sie präsentieren kann. Und dann versuche ich immer, meinen Glauben schnell aufzupumpen und zu sagen, okay, glaube ich genug. Und gelingt mir nicht. Ja, ich meine, ich glaube schon, dass Gott heilt. So grundsätzlich. Aber in der Situation bin ich mir nicht so sicher. Und wie ich dann diese Zusammenfassung gelesen habe, ist mir das so bewusst geworden, dass der Glaube wirklich in der Gegenwart Gottes wachsen darf und auch wachsen wird. Und dass ich nicht heute schon einen hundertprozentigen Glauben haben brauche und dass mich das auch nicht disqualifiziert, für Heilung zu beten, sondern dass der Glaube wächst, wenn die Gegenwart wächst. Und das heißt nicht, dass ich jetzt warte, bis die Gegenwart genug da ist, ja, und ich dann erst bete, sondern dass ich schon treu bin in dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Ja, wir sollen für Kranke beten. Und ich glaube, als Gemeinde sind wir auch treu. Ihr noch mehr als ich, aber ich versuche es eh, mich da mehr einzubringen. Aber das ist auch unser Auftrag. Ja, aber das hat mich so befreit, einfach zu wissen, ich muss nicht mehr auf meinen Glauben schauen. Weil Gott nicht wegen meinem Glauben heilt. Vielleicht heilt er durch meinen Glauben, aber nicht wegen meinem Glauben. Und ich brauche einfach nur meinen Blick auf seine Gegenwart richten und auf das, was alles geschehen kann, wenn er da ist. Ja, wenn seine Gegenwart unter uns kommt, zu uns kommt. Und es ist jetzt egal, ob ich diese Wolke dann sehen kann oder nicht. Ja, der Papa sagt immer, jede Erweckung hat ihr eigenes Gesicht. Ich weiß nicht, wie das ausschauen wird, wenn Gott diese Salbung wieder ausgießt. Aber diese Wolke ist wie zu einem Sinnbild geworden für die Gegenwart Gottes. Und es war mal wieder so bewusst, es dreht sich alles um die Gegenwart Gottes. Und in dieser Gegenwart ist alles möglich. Ja? Und ich hatte vor einem Monat, als wir für den letzten Heilungsgottesdienst gebetet haben, am Mittwochvormittag, aber beten wir immer schon für den Gottesdienst, hatte ich ein kleines Bild von einem Paragleiter, der einfach nur im Wind halt so heruntersegelte. Und nachdem ich das jetzt gelesen habe, ist mir das so wieder bewusst geworden. Das ist das Eigentliche, was ich machen muss. Die schauen auch immer so aus, wie wenn sie sitzen würden. Ja? Und für mich war das so, ich muss mich einfach hineinsetzen und auf die Gegenwart Gottes vertrauen, dass sie mich trägt. Und dass in der Gegenwart alles passiert. Nicht weil ich irgendetwas mitbringe von mir, sondern weil ich mein ganzes Vertrauen auf ihn setze und auf seine Gegenwart. Und deswegen ist auch niemand disqualifiziert vor dem Gebet, ja. Und auch wenn man die Heilung empfängt, das Vertrauen in seine Gegenwart zu setzen und nicht darauf, glaube ich genug, glaubt er genug oder mache ich irgendwas falsch oder so. Ja, es ist einfach wirklich die Gegenwart Gottes, die wichtig ist. Und ich möchte euch zum Schluss noch eine Geschichte vorlesen, die hat mir auch so gefallen, weil die auch dieses Vertrauen ausdrückt, das diese Leute hatten, nicht in sich selbst, sondern in Jesus. Und das ist ein Wunder, das geschah nicht zur Zeit der Azusa Street, sondern in diesem Pensionistenwohnheim in Pisgah, wo sie sich ja immer noch trafen und für Kranke beteten. Und diese Schwester dann, die hatte ein besonderes Herz für Säuglinge. Und so brachten eines Tages eine Frau ein Baby, das in eine Windel gewickelt war, zur Schwester dann, die. Es hatte einen Tumor in Form eines schwarzen Knotens an der Seite des Kopfes. Es sah ziemlich ernst aus. »Oh, wie wunderbar, Schätzchen«, sagte sie zu dem Baby. Sie beugte sich und küsste es direkt auf den Tumor. Dann legte sie die Decke über das Baby und betete ein paar Sekunden, ging dann weg und sagte, »Wartet etwa 10 Minuten und dann nehmt die Decke weg.« Schwester Dandy watschelte mit ihrem kleinen, fröhlichen Ehemann an ihrer Seite in die Kirche. Ich folgte ihnen und setzte mich. Plötzlich hörte ich diesen markerschütternden Schrei und lief los, um herauszufinden, was passiert war. Ich sah, wie der Vater der Mutter das Baby abnahm, da diese hysterisch wurde und so laut schrie, dass man sie noch einen Block weiter hören konnte. Als die Mutter die Decke zurückgeschlagen hatte, war dort kein Tumor mehr zu sehen. Er war völlig verschwunden. Ich sagte zu dem Vater, ich möchte das Baby sehen. Er zeigte mir das Kind und ich sagte, wow, sieh dir das an, gib mir doch das Baby, dann kannst du einen Freudentanz machen. Er sagte, danke Tommy, aber ich möchte mein Kind einfach nur bewundern. Und das hat mir so gefallen, die betet einfach ein paar Sekunden und geht weiter. Ja, und nicht, dass das jetzt ein Modell ist, aber, dass wir das immer so machen müssen, aber das hat mir so gezeigt, dieses Vertrauen, das sie gesetzt hat in Jesus, so als hätte sie dieses Baby jetzt in den Händen Gottes hinterlassen, ja, und geht einfach weiter, ja, und das ist vielleicht eh blöd, ja, aber man hat oft so das Gefühl, wenn ich jetzt meine Hand nicht lang genug dort liegen lasse, ja, dann kommt die Heilung nicht, so als wenn durch meine Hand da jetzt was durchfließen müsste oder so, ja, oder man denkt sich, na, vielleicht hätte ich doch noch länger beten müssen, oder, ja, wenn nichts passiert, dann überlegt man sich halt, woran es liegt. Ja. Und wie ich das dann auch so gelesen habe, habe ich mir gedacht, diese Zuversicht möchte ich auch haben, dass es alleine an Gott liegt und dass ich selber nichts machen kann. Ja, und das ist auch sehr befreiend, ja, dass ich nichts machen kann, aber dass Jesus alles machen kann. und es ist einzig und alleine wirklich um seine Gegenwart geht. Und es ist auch berührend zu sehen, dass diese Leute waren wirklich ihr Leben lang von Heilungen und Zeichen und Wundern begleitet, aber gesehnt haben sie sich alle nach dieser Wolke der Herrlichkeit. Das war wirklich beeindruckend. Also man liest das irgendwie so zwischen den Zeilen oft. Und ja, das war einfach etwas so Wunderbares für sie, dass man, glaube ich, in Worten oft gar nicht so beschreiben kann. Und es ist auch klar, dass der Weg zum Vater jetzt schon frei ist. Ja, das hat Jesus für uns gemacht, dass wir jetzt schon kühn zum Vater kommen können. Aber die Intensität seiner Gegenwart, die muss zunehmen. Ja, ich glaube, also Gott kann uns nicht näher kommen, als er es jetzt schon ist. Ja, es ist nicht so, dass Gott uns fern ist und jetzt kommt er immer näher und irgendwann nimmt seine Gegenwart zu und dann heilt er, sondern es ist einfach, dass die Manifestation seiner Gegenwart zunehmen muss. Und danach bin ich einfach hungrig geworden. Ja, diese Wolke ist zu so einem Symbol für mich geworden, seiner Gegenwart. Wenn man es halt sehen konnte, ja, das hilft immer, dieses Bild. Und zum Schluss möchte ich euch noch erzählen von einem Bild, das die Lisi hatte. Die hat sich am Freitag für den Gebetsraum vorbereitet und hat bei der Vorbereitung ein Bild gehabt. Und zwar hat sie gesehen ein Auge. Und dann hat sie gemerkt, dass dieses Auge zu einem Löwen gehört. Und dieser Löwe stand auf einer Bühne und der Vorhang war zu. Und er stand hinter der Bühne und hat durch ein Loch in dem Vorhang durchgeschaut und zu dem Publikum sozusagen, ja, und hat geschaut, ob sie schon alle da sind und ob sie sich schon alle hingesetzt haben, damit er endlich den Vorhang aufmachen kann. Und das hat mich so begeistert, weil es zeigt, dass auf der einen Seite, ich habe das nur mal so in einem Bild gezeigt, dass wie Jesus schon darauf wartet, dass er selbst den Vorhang wegziehen kann und sich selbst offenbaren kann. Es geht wieder um ihn selbst. Er möchte sich selbst offenbaren. Und er wartet darauf, dass wir alle kommen und ihm unsere Aufmerksamkeit schenken, damit er endlich diesen Vorhang wegziehen kann. Und dieses Bild hat mich total begeistert, weil es auch zeigt, also dass es schon so nahe ist eigentlich. Ja. Und ja. Und so möchte ich zum Abschluss noch ein paar Worte lesen, die wieder diese Co-Autorin geschrieben hat, weil sie das total schön zusammenfasst. Und zwar schreibt sie das. Erweckung bedeutet wiederbeleben oder ins Leben zurückbringen. Um erweckt zu werden, muss etwas da sein, das wiederbelebbar ist, nämlich der Glaube. Die Azusa Street wurde nicht geplant, sie wurde vom Himmel heruntergebetet. In Offenbarung 5 heißt es, und sie hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Ich mag die Art und Weise, wie Tommy es ausdrückt. Der Regen fällt nicht, sondern häuft sich immer mehr an, bis er so schwer wird, dass die Erdanziehung ihn herunterzieht. Die Kraft Gottes wirkt auf die gleiche Art und Weise. Wir beten und bleiben so lange im Gebet, bis die Schalen mit den Gebeten so schwer werden, dass wir den Himmel herunterziehen. Wir können die Azusa Street als einen unvorstellbaren Ausdruck des Herzens Gottes gegenüber seinem Volk betrachten. Kein einziger, der zu Azusa Street kam, verließ diese, ohne von seiner außergewöhnlichen Liebe berührt worden zu sein. Alle, die dorthin kamen, wurden im Herzen, in den Gedanken und im Körper geheilt. Dieser kleine Fleck auf der Erde war im Einklang mit dem Himmel. Dort war niemand zu jung oder zu alt. Alle waren sie Kinder, die sich an ihrem Abba-Vater erfreuten. Es war eine himmlische Party, eine wunderschöne Kollision zwischen Himmel und Erde. Die Azusa Street-Erweckung endete im frühen 20. Jahrhundert. Trotzdem ist unser Gott immer noch derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Mir gefällt, wie Tommy es umschreibt. Wir können nicht von dem leben, was in der Azusa geschehen ist. Aber wir können uns daran erinnern, was dort passierte, und wissen, dass das Gleiche auch uns zur Verfügung steht. Azusa ist eine Inspiration, keine längst vergangene Destination. Was kann ich tun, Herr? Was können wir tun? Wie es bei der Azusa war, haben wir immer noch die Aufgabe, es herabzubeten und die himmlischen Schalen aus Offenbarung 5 mit aller Leidenschaft so sehr zu füllen, bis sie kippen und wieder ausgegossen werden. Und dieses Mal mit einer noch größeren Herrlichkeit und frischem, fallenden Feuer, welches die Worte der Bibel ein weiteres Mal unter Beweis stellen. Nichts ist unmöglich mit Gott. Kein fehlender Körperteil, kein Körper, der durch Krebs zerstört wird, kein Wesen, das dem Tod erliegt und noch nicht einmal ein leeres Bankkonto. Diese Leidenschaft und Gebete werden ergänzt durch unser zuversichtliches Ruhen in Gott, indem wir seinen Verheißungen und ihm selbst vertrauen. Er war, ist und wird immer treu sein, sein Wort zu halten. Amen. Herr Jesus, ich möchte so danken für deine Gegenwart. Wir sind so hungrig nach deiner Gegenwart, nach deiner Herrlichkeit und dass du deine Kraft wieder ganz neu ausgießt in unserer Mitte. Herr Jesus, wir haben ein Verlangen danach, dass du dich uns offenbarst, so wie dieser Löwe auf der Bühne. Und dass das zunimmt, Herr Jesus. Wir wollen dir wieder ganz neu unser ganzes Vertrauen geben und auf dich schauen und nicht auf uns schauen. Herr Jesus, wir danken dir einfach, dass in deiner Gegenwart auch eine Leichtigkeit ist und dass die Dinge nicht so erarbeitet werden müssen durch den Glauben oder wie auch immer, sondern dass in deiner Gegenwart einfach auch ein Durchatmen ist. Und Herr Jesus, wir wollen einfach gemeinsam zu dir schreien, so wie sie das geschrieben hat, dass es heruntergebetet werden muss. Herr Jesus, wir danken dir einfach, dass du das auch uns gesagt hast, dass du das ausgießen wirst bei uns und dass du uns auch durch dieses Bild mit dem Löwen gezeigt hast, dass es schon so nahe ist. Und so wollen wir wieder gemeinsam zu dir schreien und dich bitten, Herr Jesus, komm du und gieße dein Feuer wieder ganz neu aus und fang du bei uns an und erwecke du jeden einzelnen von uns wieder ganz neu und schenk uns einen Hunger und eine Leidenschaft, dass das unter uns ausbricht. Herr Jesus, wir bitten dich einfach, dass du uns hilfst und wir danken dir für deine große Verheißung und dass es dir schon fast mehr auf dem Herzen liegt als uns, dass du das hier freisetzen kannst. Herr Jesus, wir wollen dir wirklich alle die Ehre geben und wir wollen dich anbeten, Herr Jesus. Amen.